Herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung über Grundlagen der Informationspädagogik. Das Thema heute Formalisierung, Modellierung und Gestaltung. Zunächst mal möchte ich was dazu sagen, was mit Symbolisierung gemeint ist als Oberbegriff zu Formalisierung und Modellierung. Dann geht es um den spezifischen Typ von Symbolisierung, nämlich die Formalisierung. Und schließlich geht es um eine Erweiterung wiederum des Verständnisses in Richtung Modellierung und Gestaltung. Zunächst nochmal zur Einordnung. Sie werden sich an dieses Bild erinnern, zumindest an das, was dem hier zugrunde liegt, die triadische Relation nach Peirce mit den drei Polen. Objekt, das also Gegenstand der Repräsentation ist, irgendein Seiendes, ein Gegebenes. In der Terminologie der zweiten Vorlesung also ein ursprüngliches Datum. Wir haben auf der anderen Seite das Zeichen, das auf dieses Objekt sozusagen zeigt, beziehungsweise in dem das Objekt repräsentiert wird, das Repräsentamen nach Peirce. Und wir haben den Interpretanten, der die Verbindung zwischen beidem herstellt, also dafür sorgt, dass, wenn wir ein Zeichen wahrnehmen, wir verstehen, worum es geht, das heißt, auf welches repräsentierte Objekt sich das Zeichen beziehen soll. Wir haben dann von einer spezifischen Form von Symbolisierung schon gesprochen, wenn also von Daten im Sinne der DIN-Norm 44300 die Rede ist, also von maschinenverarbeitbaren Daten. Das sind Zeichen für mathematische Objekte, die aufgrund einer ganz bestimmten Codierregel zustande kommen, die eindeutig ist und insofern auch nicht einen besonderen subjektiven Verstehenshintergrund benötigt, um vorgenommen zu werden. Eben deswegen können Maschinen diese Zuordnung vornehmen, also Daten codieren. Dies beides jetzt zusammengenommen würde also, wenn wir jetzt uns erst den ersten Vorgang vornehmen, den der Symbolisierung von einem Objekt, einem bestimmten Seienden oder Gegebenen, zunächst eben zu dessen Zeichen führen, zu dessen symbolischer Repräsentation führen. Damit diese symbolische Repräsentation aber dann wiederum in ein maschinenverarbeitbares Datum umwandelbar ist, muss das Zeichen, das das Objekt repräsentieren soll, eine bestimmte Voraussetzung erfüllen. Es muss nämlich ein mathematisches Objekt sein. Insofern haben wir also diesen Doppelschritt, den wir schon in der früheren Vorlesung auch uns näher angeguckt haben, vom Objekt zum mathematischen Objekt durch Formalisierung. Das ist der Formalisierungsvorgang, den wir uns nachher auch nochmal genauer angucken. Und dann vom mathematischen Objekt zum maschinenverarbeitbaren Datum. Das ist dann die Codierung. Die Codierung kann vorgenommen werden von Maschinen, weil hier der Interpretant eine Codierregel ist, die sozusagen blind befolgt werden kann, ohne dass man irgendetwas versteht. Während bei der Formalisierung der Interpretant einen subjektiven Bedeutungshorizont unterstellt. Das heißt, hier die Formalisierung muss vorgenommen werden von jemandem, der die Beziehung zwischen dem mathematischen Objekt und dem darin repräsentierten Objekt oder Seienden tatsächlich versteht. Das war jetzt sehr abstrakt, deswegen an einem Beispiel. Das Objekt sei ein Vorgang, also nicht ein Ding, sondern ein Vorgang, ein Prozess. Nämlich eine Geburt. Sagen wir mal, das wäre meine Geburt. Also hier werde ich geboren. Ja? Das ist das Objekt, das zu repräsentieren ist. So eine Geburt ist ja ein höchst bedeutungsvoller Vorgang in der persönlichen Lebensgeschichte. Man spricht vom Trauma der Geburt, weil es eben die ja, die Trennung, die physische Trennung aus der vorherigen symbiotischen Einheit von Mutter und Kind bedeutet. Auf einmal ist alles kalt und hell, im Unterschied zu vorher. Man ist nicht mehr vollständig umfangen, sondern wird, wenn alles gut geht, nur noch von unten gestützt, aber nicht mehr rundum sozusagen versorgt, nur noch basal versorgt. Also der Vorgang der Geburt, eine höchst bedeutsame Geschichte für den Geborenen natürlich. Das ist die Bedingung seiner Existenz. Etwas wesentlich Bedeutsameres kann es eigentlich gar nicht mehr geben als gerade die Geburt. Auch wenn man sich nicht daran erinnert, erinnert sich doch der eigene Körper sozusagen, das eigene Sein erinnert sich an diese Herkunft sicherlich immer, auch wenn man sich nicht im kognitiven Sinne daran erinnern kann. Aber es ist natürlich nicht nur für den Geborenen ein höchst bedeutungsvolles Ereignis, sondern auch für diejenigen, die an diesem Ereignis teilhaben, die Eltern natürlich, aber auch die sonstige Umwelt, die Hebamme vielleicht, die dabei war oder andere beteiligte Personen. Wenn wir uns jetzt mal genau angucken, also soll jetzt hier um die Geburt eines bestimmten Menschen sich handeln und uns vor Augen führen, dass das kurz nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs war. Dann kann man sich ungefähr auch noch die Zeitumstände vorstellen, unter denen das stattgefunden hat. Also der Vater war in amerikanischer Kriegsgefangenschaft zu dem Zeitpunkt. Er war interniert. Die Mutter war alleine, war noch sehr, sehr jung. Es war ihr erstes Kind, wie gesagt, ganz kurz nach Kriegsende. Also die Lebenssituation, in der dies stattfand, war auch eine höchst dramatische und ganz besondere. Alles dies verbindet sich in der Erinnerung und im ganzen Sein der Menschen, die an diesem Ereignis teilhatten, und macht es aus, dass wenn von dieser Geburt irgendwann wieder gesprochen wird, die Erinnerung an all dies in irgendeiner Weise wieder wach wird. So. Das ist jetzt das Objekt selber sozusagen, das es zu repräsentieren gilt. Was geschieht nun, wenn dieses Objekt, hier das ganz einmalige Ereignis einer ganz bestimmten Geburt, in ein mathematisches Objekt oder in einem mathematischen Objekt repräsentiert werden soll? Also erstmal muss es ja schon eine Entscheidung geben, dass dies überhaupt etwas Sinnvolles ist, einen solchen Vorgang in einem mathematischen Objekt zu repräsentieren. Wenn man dies vorhat oder dies tut, dann ist irgendwie klar, es kann nicht darum gehen, alles das, was die Geburt tatsächlich für die Menschen bedeutet, nun in dem Zeichen, das für diese Geburt stehen soll, in irgendeiner Weise wirklich zu repräsentieren. Also Bedeutung in dem subjektiven Sinne dessen, was es mir bedeutet hat, geboren zu werden oder was es für andere Menschen bedeutet hat, dass ich geboren wurde, die kann in einem mathematischen Objekt überhaupt gar nicht abgebildet werden oder repräsentiert werden. Und insofern muss es eine Entscheidung geben, was denn hier überhaupt an der Geburt es wert ist, repräsentiert zu werden oder woran ein Interesse besteht, dass es repräsentiert werde. Hier in diesem Falle, nun in diesem Beispiel, soll es so sein, dass an der Geburt interessiert, wann genau sie stattgefunden hat und sonst nichts. Dies soll festgehalten werden und dies soll repräsentiert werden in einem Zeichen. Und indem man den Vorgang der Geburt auf so etwas reduziert, also alle Geburten haben zu irgendeinem ganz bestimmten Zeitpunkt stattgefunden, das heißt, die Parameter, deren Werte wir dann zu erfassen haben im mathematischen Objekt, das diesen Vorgang repräsentieren soll, sind überschaubar und bekannt. Das ist das Jahr, das ist der Monat und das ist der Tag, wenn es um die taggenaue Repräsentation geht. Wenn wir es noch genauer wissen wollen, würden wir vielleicht noch die Uhrzeit dazu setzen. Und auch da sind der Präzision natürlich keine grundsätzlichen Grenzen gesetzt. Wenn wir vielleicht astrologisch orientiert sind, würde noch was anderes dazukommen. Da würde irgendein Sternbild noch eine Rolle spielen. Welchem Sternbild war das denn? Und dann gibt es irgendwie noch so Sachen, ich kenne mich da nicht aus, was weiß ich, irgendwas aszendiert noch dazu oder steht im Haus und so weiter. Also wie auch immer, wie gesagt, ich habe null Ahnung davon. Ich habe das nur mal irgendwie so aufgeschnappt. Da würden also vielleicht andere solcher Daten noch erfasst werden. Aber hier soll es jetzt mal nur darum gehen, den Exakten, nämlich die Exaktheit ist definiert als Tag, genauen Zeitpunkt der Geburt festzuhalten. Also, und zwar wofür brauchen wir das? Ja, weil das eines der Daten ist, die als persönliche Identifizierungsmerkmale beispielsweise im Personalausweis festgehalten werden. Dafür brauchen wir das. So, da brauchen wir auch noch ein paar andere Sachen dazu. Aber dies ist eines der Daten, die dort festgehalten werden. Und natürlich nicht nur auf dem Personalausweis, sondern auch in irgendwelchen Datenbanken, wo Personendaten über mich festgehalten werden, wird sich auch dieses Geburtsdatum finden als ja, und jetzt sind wir beim zweiten Vorgang, nämlich der der Kodierung, als in einem binären Zeichensystem kodiertes mathematisches Objekt. Und wenn es in einem im binären Zeichensystem kodiert ist, dann kann es eben auch von der Maschine entsprechend verarbeitet werden. Das heißt, die Maschine kann dann mit meinen Daten etwas machen. Oder mit diesem Datum, nämlich meinem Geburtsdatum, etwas machen. Kann zum Beispiel feststellen, wer hat denn noch alles genau an dem Tag, ist denn noch genau alles an dem Tag geboren. Oder es kann feststellen, wann ich denn in Rente gehe. Ja, und wie lange das noch dauert. Können das jetzt, ich lege hier meine Daten offen. Sie können das also sich ausrechnen, so lange ist das gar nicht mehr hin. Also bei mir ist das ja nicht die Rente, sondern die Pension. Gut, das soll also jetzt ein Beispiel sein. Sie sehen, die Maschine, die mit meinen Daten operiert, hat natürlich weder von mir als Person noch von dem, was meine Geburt eigentlich im lebensweltlichen Sinne bedeutet, also die Semantik, sozusagen von der Semantik des Vorgangs meiner Geburt, gar keine Ahnung und braucht sie auch nicht zu haben, um mit meinen Daten umgehen zu können. Das, was sie damit macht, was sie mit diesen Daten machen kann, sind mathematische Operationen, die auf mathematische Objekte angewandt werden oder logische Operationen, die auf mathematische Objekte angewandt werden können und so hier auch auf das mathematische Objekt, das meine Geburt repräsentieren soll. Und dazu muss es weder mich kennen noch irgendetwas von Geburt wissen, geschweige denn von dieser speziellen Geburt. Ja, das ist zunächst mal das sozusagen, worum es heute gehen soll. Das war sozusagen erstmal die Einordnung, um zu sehen, wie das mit den bisherigen Themen der Vorlesung zusammenhängt, womit wir uns heute beschäftigen. Jetzt möchte ich nochmal ausgehen, und dafür war eben meine Geburt ein Beispiel, an dem man das dann auch exemplifizieren kann, was denn ein Objekt im Sinne eines existierenden Seienden, eines realen Seienden eigentlich alles ausmacht, wodurch ein solches Ereignis charakterisiert ist als ursprüngliches Datum. Zunächst mal ist es so, dass natürlich, wenn ich jetzt das immer an dem Beispiel meiner Geburt mal versuche zu exemplifizieren, dass jede Geburt ein einzigartiges Ereignis ist. Es findet an einem ganz bestimmten Ort zu einer ganz bestimmten Zeit statt. Und an diesem Ort und zu dieser Zeit findet keine andere Geburt statt, sondern nur diese. Insofern ist dies also ein einziges Erlebnis, ein einziges Ereignis, ein singuläres Ereignis. Und als dieses singuläre Ereignis steht es in Differenz, also Unterschiedenheit zu sämtlichen anderen überhaupt möglichen Ereignissen oder Objekten oder Daten. Das Zweite ist, dass dieses Ereignis nicht nur das ist, was es ist, sondern dass indem, dass dort ein Mensch geboren worden ist, gleichzeitig eine Möglichkeit geboren worden ist. Das heißt, in dem Menschen, der dort geboren ist, steckt etwas sozusagen, nämlich eine Möglichkeit, sich zu entwickeln, zu entfalten. Wir können sagen, einen Bezug auf Zukunft oder auf Künftiges. Es ist also nicht nur das, was es ist, oder man könnte anders sagen, das, was es ist, ist es auch im Hinblick auf das, was es noch nicht ist, aber werden kann. Das ist mit Potentialität gemeint. Das heißt, das ist nicht einfach, dieser Säugling bleibt nicht einfach der, der er ist zu dem Zeitpunkt, sondern er bringt ein Entwicklungspotenzial mit sich. Und das heißt, er überschreitet das, was er zu dem Moment dieser Geburt ist. Und diese Überschreitung ist aber in ihm schon angelegt. Das ist mit Selbsttranszendenz gemeint. Also das Ereignis weist über sich hinaus oder dieses Objekt weist über sich hinaus, dass es zu repräsentieren gilt. Das gilt nicht nur für Menschen. An einem Menschen ist das natürlich besonders deutlich, gerade aus pädagogischer Sicht, weil das interessiert uns ja an Menschen, ihre Potenzialität, ihre Möglichkeiten, die noch unerschlossen sind und die wir als Pädagogen eben oder zu deren Erschließung wir als Pädagogen eben beitragen sollen. Aber das gilt genauso für andere Dinge, denn auch andere Dinge, die vielleicht aus sich selbst heraus sich nicht unbedingt entwickeln würden, weil sie so in gewissem Sinne tote Dinge sind, bergen dennoch auch in sich Möglichkeiten, die zwar dann von anderen wahrgenommen und aufgenommen werden müssen. Also dieser Stein dort würde sich aus sich selbst heraus zunächst mal nicht weiter verändern, stimmt nicht ganz, das wissen wir. Über die Jahrtausende hinweg würde auch so ein Stein, auch wenn keine äußeren Einflüsse außer der Gravitation auf ihn wirken, höchstwahrscheinlich gewissen Veränderungen unterworfen sein. Wir würden das nicht unbedingt vergleichen mit den Veränderungsprozessen, die ein Mensch durchmacht, aber er wird sicherlich auch nicht immer dieselbe Gestalt behalten, geschweige denn, wenn äußere Einflüsse auf ihn einwirken. Aber wenn wir uns jetzt ein Ding betrachten, das im menschlichen Kontext steht, dann bedeutet das natürlich immer auch, dass sie in Beziehung zu Menschen stehen und dass die Potentialität, die in einem Ding enthalten ist, auch immer in Beziehung zur Potentialität steht, die Menschen in sich entwickeln. Also ich kann mit diesem Stein was machen. Ich kann etwas draus machen. Und irgendwann mal in der Menschheitsgeschichte war ein Stein eben nicht mehr einfach nur ein Stein, sondern er war potenzieller Baustein für ein Haus, das gebaut wurde, oder potenzielle Waffe, nämlich für die Spitze für einen Speer, mit dem ich ein Tier oder einen anderen Menschen töten könnte. Also diese Art von Selbsttranszendenz oder von Potentialität liegt in jedem Seienden, insofern es im menschlichen Kontext betrachtet wird. Der nächste Punkt hier betitelt mit Fremdheit und Intransparenz bezieht sich darauf, dass es an einem Seienden immer etwas gibt, das ich erkennen kann, das ich erfassen kann, das ich für mich sozusagen transparent machen kann. Und das verändert sich natürlich im Laufe der Menschheitsgeschichte. Also wir wissen heute, wie ein Stein beispielsweise in seinem Inneren aufgebaut ist. Er ist uns sozusagen transparenter, als er dem Steinzeitmenschen war, für den er aber auch schon im Hinblick seiner bestimmten Eigenschaften transparenter war. Denn die Steinzeit heißt ja deswegen so, weil sie viel mit Steinen gemacht hat, mit Steinen viel anfangen konnte, als Menschen auf einer früheren Entwicklungsstufe. Das heißt, die Dinge werden zwar für uns in einem gewissen Sinne immer transparenter, im Hinblick darauf, wie sie auch in ihrem Inneren aufgebaut sind, wozu man sie eventuell gebrauchen kann. Aber das heißt nicht, dass es nicht immer noch etwas an ihnen zu entdecken gibt. Oder dass sie sich der Erkenntnis jemals vollständig erschließen würden. Das heißt,
ganz kurz mal stören, sind dabei, eventuell Beamer in die Räume zu beantragen, machen ja. zu lassen. Der ist zwar neu gemacht, aber kein Beamer. Nützlich wäre das wahrscheinlich.
Das wäre gut, ja.
Das wäre gut. Mit.
Genau.
Also wir wollen schauen, wobei die Projektionsfläche, da ist mir die Lampe im Weg, Projektionsfläche.
Projektionsfläche ist okay, ja. Aber ein Beamer wäre nicht schlecht. Ja.
Ja gut, in den Seminarräumen haben die das eben von der Verwaltung nicht gemacht. Die Fachbereiche müssen sich kümmern.
Okay.
Das hat mich gewundert, die haben den neu gemacht, trotzdem kein Beamer.
Ja, ich habe mich auch gewundert. Wir zeichnen auf, ja, ja, Sie sind jetzt ab morgen im Netz.
Lass mal mit.
Okay, also tschüss. Lass mal drin, ne? Obwohl, man sieht ja wahrscheinlich nur meine Mimik und so weiter. Was er erzählt hat, hört man ja gar nicht, ne? Aber ganz schwach höchstens. Ja. Okay. Insofern vielleicht eher etwas eigenartig. Gucken wir mal, vielleicht ist was doch nicht drin. Also es wird nie eine vollständige Transparenz der Dinge geben, der Objekte geben. Und insofern wird es auch nie eine vollständige Repräsentation geben können. Allein im Hinblick darauf, dass um etwas repräsentieren zu können, es ja erst einmal tatsächlich gesehen werden muss, wahrgenommen werden muss, erkannt werden muss. Und das hat eben seine prinzipielle Grenze bezogen auf jedes Seiende. Das nächste ist das, dass das hängt mit dem ersten zusammen. Es ist sozusagen das Komplementäre dazu. Ein Ereignis wie die Geburt eines Menschen ist einmalig, singulär. Aber es ist eben eine Geburt und als Geburt ist es auch wiederum vergleichbar, identisch im gewissen Sinne mit anderen Geburten, mit allen anderen Geburten. Das heißt, es hat etwas an sich, wodurch es als Geburt identifizierbar ist und wodurch es eben allen Geburten, die überhaupt stattfinden können oder denkbar sind, gleich ist und von denen nicht different ist. Es ist sowohl different als auch indifferent. Und schließlich steht jedes Ereignis immer im Zusammenhang mit anderen Ereignissen, in Wechselwirkung mit anderen Ereignissen. Hat ja schon gesagt, das Ereignis der Geburt, meiner Geburt, stand im Zusammenhang mit dem Kriegsende. Und zwar eben nicht nur zeitlich, sondern auch in Bezug darauf, unter welchen Umständen diese Geburt stattfand, was diese Geburt für die beteiligten Menschen bedeutete. Das heißt, ein solches Ereignis ist nicht nur einzig und als einziges vollständig different und isoliert von allem anderen, sondern gleichzeitig darin eben auch bezogen auf anderes und lässt sich in Zusammenhänge einordnen bzw. befindet sich in solchen Zusammenhängen, die es zu erschließen gelte, zu erkennen gelte. Das wären zunächst mal so Bestimmungen des Seienden, die ich deswegen jetzt so vorgestellt habe, weil es gleich darum geht, was passiert eigentlich mit diesen Bestimmungen, wenn wir nun das Seiende versuchen, durch Formalisierung in einem mathematischen Objekt zu repräsentieren. Sprechen wir zunächst mal allgemein von Verallgemeinerung. Noch nicht von Formalisierung, sondern zunächst mal von Verallgemeinerung. Verallgemeinerung bezieht sich darauf, dass wir an einem bestimmten Objekt oder Ereignis etwas aufspüren, herausstellen, was dieses Ereignis oder dieses Objekt mit anderem gemein hat. Und zwar mit vielem anderem gemein hat. Wenn wir sprechen von Allgemeinheit, sagen wir sogar mit allem anderen Gemeinheit, aber eigentlich nur mit allem anderen, was dann denselben Begriff trägt oder denselben Namen bekommt oder mit demselben Zeichen bezeichnet werden soll. Also, wenn wir von Geburt sprechen, dann haben wir den Begriff Geburt. Das ist das Zeichen. Das steht jetzt eben für dieses Objekt. In meinem Falle für ein singuläres Ereignis, aber der Begriff steht gleichzeitig eben auch für alle Geburten, für jede überhaupt denkbare und mögliche Geburt und insofern für meine Geburt nur, soweit sie sich nicht unterscheidet von allen anderen Geburten, sondern eine Geburt wie alle anderen auch ist. Das ist also gemeinsames Extrahieren und Darstellen und das Symbol oder die Kategorie oder der Begriff repräsentiert dann dies Gemeinsame. Also wenn ich das Wort Geburt gebrauche, ohne weitere Einschränkungen oder Eingrenzungen, also nicht sage die meine Geburt, sondern nur einfach Geburt sage, dann ist eben gerade nicht meine Geburt speziell gemeint, sondern jede denkbare Geburt. Das ist also eine der Operationen von Verallgemeinerung, das Gemeinsame extrahieren und darstellen und dann in Symbolen und Kategorien sozusagen verkürzt zur Darstellung bringen. Und die zweite Operation ist der Verallgemeinerung ist die, dass ich das, was ich da als Objekt betrachte, in Beziehung setze. In Beziehung setze zu anderen Daten, also das Objekt, das ich betrachte, zu anderen Objekten in Beziehung setze. Also beispielsweise die Person, die dort geboren wird, in ein Verhältnis setze zu Vater und Mutter. Dies ist ein Kind. Und als Kind steht es in Relation zu Vater und Mutter. Und Vater und Mutter sind wiederum Begriffe, die ich, wenn ich kein Verständnis habe von der Zeit, in der die Geburt stattgefunden hat, wo eheliche Geburten die Regel waren und normativ auch eigentlich nur als zulässig galten, dann stehen Vater und Mutter eben auch im Kontext mit der Institution Ehe. Und die Institution Ehe steht natürlich im Kontext mit gesellschaftlichen Ordnungsstrukturen und so weiter und so fort. Und so komme ich eigentlich von jedem einzelnen Begriff zu weiteren Begriffen, die damit im Zusammenhang stehen. Und wenn ich dies immer weiter entfalte, komme ich schließlich zu einem ganzen System von Symbolen, Kategorien und Begriffe, die zueinander in Beziehung stehen, auf identifizierbare Weise. Verallgemeinerung führt also auf der einen Seite zu Symbolen oder Kategorien oder Begriffen und auf der anderen Seite zu Systemen von Symbolen oder Kategorien oder Begriffen. Jetzt gucke ich also spezieller an, was nun mit den Daten geschieht, wenn ich nicht nur generell von Verallgemeinerung spreche, sondern wenn ich von Formalisierung spreche. Formalisierung, das vom Wort her kann man zunächst mal eine ganz einfache Bestimmung geben. Sagen wir, gut, Form, was steht Form gegenüber? Form gegenüber steht der Begriff der Materie, Materie und Form oder Stoff und Form. Ich könnte also sagen, Entstofflichung oder Entmaterialisierung heißt Formalisierung. Das heißt, ich bringe etwas nur auf Form oder reduziere etwas nur auf Form. Und um es nur auf Form reduzieren zu können, muss ich von allem Stofflichen oder Materiellen sozusagen absehen. Das ist aber ein bisschen sehr allgemeine und abstrakte Kennzeichnung dessen, was Formalisierung bedeutet. Ich möchte es jetzt auf die Bestimmungen beziehen, die ich eben für Seiendes gegeben habe, diese kleine Liste, die ich erläutert habe. Und dann lässt sich sagen, dass durch Formalisierung bestimmte Aspekte von Seiendem notwendigerweise ausgeblendet werden. Nämlich, dass es sich um etwas Einziges oder Einzigartiges handelt, um ein singuläres Ereignis handelt, das in Differenz steht zu allen anderen Ereignissen oder Objekten. Auch zu denen, die mit dem gleichen Begriff bezeichnet werden. Ich muss also davon absehen, von der Singularität des Ereignisses absehen. Gleichzeitig sehe ich von dem ab notwendigerweise, weil sich das nicht mathematisch repräsentieren lässt, was denn daraus werden könnte, sofern es denn erschlossen würde, was dieses einzelne Ereignis besagt. Wenn ich also das Datum habe, 20.06.1945, und das jetzt nicht nur als Datum nehme für einen ganz bestimmten Tag, an dem alles Mögliche sich ereignet hat, sondern eben als Datum für meine Geburt, dann ist klar, dass in diesem Datum nichts in irgendeiner Weise enthalten oder erfasst wird, dass dies nun die Geburt eines Menschen ist, der bestimmte Begabungen, Potenziale mit auf diese Welt bringt und bestimmte Lebensbedingungen vorfindet oder benötigt, die ihm verhelfen, diese Begabungen und Möglichkeiten auch tatsächlich zu entwickeln und zu entfalten. Das sagt das Datum nicht. Darauf kann das Datum keinen Bezug nehmen, es bezeichnet den Tag und nichts sonst. Enthält keinen Verweis auf Zukunft, es sei denn, wir denken uns alles Mögliche dazu, was aber im Datum selber nicht enthalten ist. Das heißt, das Datum enthält nicht die Dimension der Potentialität, des über sich hinausweisens dieses Ereignisses. Es enthält auch nicht, obwohl es dazu in Beziehung steht faktisch, aber es enthält nicht den Hinweis selber, nicht den Hinweis darauf, dass es nicht alles erfasst am Objekt, was das Objekt tatsächlich ausmacht. Und zwar nicht nur nicht eben alles, was wir schon wissen, aber im Datum nicht festhalten, im mathematischen Objekt nicht festhalten. Also zum Beispiel, wer Vater und Mutter sind. Das steht im 20.06.1945 nicht drin. Das haben wir weggelassen. Aber was eben auch nicht drin steht, ist, selbst wenn wir das Datum sozusagen erweitern würden, das, was ich in der vergangenen Vorlesung, glaube ich, als Datenschatten bezeichnet habe und sagt, der Datenschatten eines Menschen, beispielsweise der Personalausweis, ist ja auch so eine Art von Datenschatten des Einzelnen, in dem steht dann eben, Vater und Mutter stehen da, glaube ich, auch nicht drin. Da steht aber dann noch der Name drin, der Geburtsort drin, da steht Haarfarbe nicht, weil die lässt sich zu leicht ändern. Augenfarbe steht drin, vielleicht noch irgendwelche anderen unveränderbaren Merkmale. Dann haben wir schon mehr. Dann sagen wir, okay, wenn es irgendwo in einer Datenbank gespeichert wird, kommen vielleicht dann doch noch die Daten dazu, wer Vater und Mutter sind und so weiter und so fort. Wenn wir all dies haben, alles dies, was sich in irgendeiner Weise tatsächlich als mathematisches Objekt fassen lässt von einem Menschen, haben wir immer noch nicht den Menschen tatsächlich erfasst. Es bleibt immer etwas, was sich dem entzieht, was wir, selbst wenn wir glauben, einen Menschen vollständig zu kennen oder fast vollständig zu kennen, eben doch nicht von ihm wissen und was dieser Mensch vielleicht auch von sich selbst noch nicht weiß. Also das, was an ihm fremd ist und fremd bleibt. Auch davon können wir wissen und sollten wir wissen, wenn wir mit Menschen zu tun haben, aber das mathematische Objekt repräsentiert eben dies nicht und auch keinen Hinweis darauf, auf seine eigenen Grenzen sozusagen. Und dass dies ein lebendiges Wesen ist, mit einer eigenen Materialität und Stofflichkeit, Körperlichkeit, Leiblichkeit, das insofern eingebunden ist, leiblich eingebunden ist, materiell und stofflich eingebunden ist in eine ebenfalls materielle, stoffliche Welt, mit der es im Austausch sein muss und von der es lebt. Also diese materiellen Bezüge, die können ebenfalls nicht in einem mathematischen Objekt repräsentiert werden, eben weil sie materiell sind. Und sich höchstens das an diesen materiellen Bezügen mathematisch repräsentieren ließe, was daran wiederum formalisierbar ist, also sich in Formeln, in mathematischen Formeln ausdrücken ließe. Das bedeutet zugleich, wenn dies alles eliminiert wird in einer solchen formalisierenden Repräsentation, dass das Objekt in seinem Zeichen oder in seiner symbolischen Repräsentation reduziert wird auf Identität, also auf das an ihm, worin es sich nicht unterscheidet von anderen mit dem gleichen Zeichen zu bezeichnenden Objekten, dass es reduziert wird auf das, was es ist und nicht mit enthalten ist, was es noch werden kann, dass es reduziert wird auf das, was an ihm bekannt ist, durchschaut ist, transparent ist, und dass nur das an seinen Bezügen zu anderem erfasst werden kann, was sich in Formeln erfassen lässt oder in Funktionen, mathematischen Funktionen, also Funktionalität. Das wären die Implikationen von Formalisierung als spezifischem Typ der Verallgemeinerung bzw. der symbolischen Repräsentation, nämlich symbolische Repräsentation in einem mathematischen Objekt, dass dies geschieht. Diesen Prozessen, diesen Transformationen sozusagen, ist eben das Objekt ausgesetzt, wenn wir es formalisieren. Um das nochmal in ein paar einfachen Bildern darzustellen, Der allgemeine Oberbegriff wäre symbolische Repräsentation, also die Repräsentation eines Seienden in einem Symbol. Zum Beispiel schreibt jemand einen kleinen Text in sein Tagebuch. Meine Mutter schreibt einen Text in ihr Tagebuch darüber, wie sie die Geburt erlebt hat, meine Geburt erlebt hat. Das ist eine symbolische Repräsentation des Vorgangs. Sie gibt es meinem Vater beispielsweise zu lesen. Und indem mein Vater dies liest, stellt er eine Beziehung her dazu, wie für ihn denn diese Geburt war. Und es könnte sein, dass sie vielleicht über bestimmte Aspekte dessen, was sie geschrieben hat, in Streit geraten, weil mein Vater das irgendwie anders in Erinnerung hatte, wie das war. Nämlich so. Und dass er doch irgendwie vielleicht eine bedeutendere Rolle gespielt hat, als es in dem Text vorkommt. Das heißt, es gibt einen Rückbezug sozusagen grundsätzlich. Und auch meine Mutter könnte denselben Text 10 Jahre später nochmal lesen und dann fällt ihr vielleicht auf, was alles nicht zur Sprache gekommen ist. Oder sie wundert sich, was zur Sprache gekommen ist, welche unbedeutenden Dinge zur Sprache gebracht worden sind, während doch in Wirklichkeit, wie sie heute weiß, etwas anderes, viel Wichtigeres war, was aber in dem Text gar nicht enthalten ist. Das heißt, sie bekommt Zweifel an einer angemessenen Repräsentation, symbolischen Repräsentation des Ereignisses, an das sie sich erinnert. Im Rückblick oder eben in der Auseinandersetzung zwischen den Eltern gerät sozusagen die symbolische Repräsentation in Unruhe, in Bewegung. Sie wird in Zweifel gezogen, sie wird revidiert. Meine Mutter erläutert vielleicht nochmal, das habe ich aber so und so gemeint. Und stimmt, du hast recht, das müsste ich vielleicht etwas anders schreiben und so weiter. Also es gibt eine Bewegung, in der das Seiende symbolisch repräsentiert wird, aber damit ist es nie gut, sondern diese symbolische Repräsentation wird immer rückbezogen auf das eigentliche Ereignis, natürlich nur soweit es erinnerbar ist oder rekonstruierbar ist, aber eben nicht schon in symbolischen Repräsentationen lediglich referiert wird, sondern noch jenseits symbolischer Repräsentation, also etwa meine Erinnerungen, die ich noch nicht in Texten formuliert habe. Sodass also das Symbol sozusagen immer in Revision, unter Revisionsvorbehalt steht. In solchen Fällen, wo wir davon sprechen, dass die symbolische Repräsentation versucht, ein bestimmtes Ereignis, ein bestimmtes Objekt darzustellen. Und durch diese Rückbeziehung wird das Symbol sozusagen etwas Unfestes. Ich kann zum Beispiel diese Geburt eines Menschen nicht einfach definieren, indem ich sage, so, ich definiere jetzt, wie es war. Ne? Also, ich schreibe das jetzt genau auf und so ist es jetzt und fertig. Das steht nicht mehr in Frage, sondern gerade weil es ja lediglich eine Abbildungsfunktion haben soll, stellt sich immer die Frage und steht immer im Zweifel, ob es eine angemessene Abbildung ist, ob also das Seiende angemessen repräsentiert ist im Symbol. Und das ist ein Auseinandersetzungsprozess, den verschiedene Menschen untereinander, miteinander ausmachen müssen, aber es ist auch eine Auseinandersetzung, die man mit sich selbst ausmachen muss und mit den eigenen Erinnerungen. Das sieht etwas anders aus, wenn wir es nicht mehr mit einem solchen Vorgang von symbolischer Repräsentation zu tun haben, sondern mit einem Vorgang der Formalisierung, also der symbolischen Repräsentation in einem mathematischen Objekt. Weil hier sich die Frage der Bedeutung, also die Interpretation zwischen der Interpretant, die Instanz des Interpretanten zwischen Zeichen und Objekt, nicht mehr in einem subjektiven Sinne stellt, ist eigentlich das, woran ich mich da erinnere, tatsächlich angemessen repräsentiert, sondern hier geschieht im gewissen Sinne sozusagen eine Definition, das, was am Seienden repräsentiert werden soll, wird einfach festgelegt. Es wird definiert. Und dann wird eben die Geburt beispielsweise in ihrer Repräsentation definiert durch das Geburtsdatum. Und ob das Geburtsdatum nun die Geburt tatsächlich angemessen repräsentiert, das steht sozusagen überhaupt nicht mehr zur Debatte, weil das soll es im gewissen Sinne gar nicht. Es ist gar nicht die Absicht, dass das mathematische Objekt eine angemessene Repräsentation des ursprünglichen Objektes ist. Von dieser Vorstellung ist eigentlich längst Abschied genommen. Das heißt, Formalisierung ist schon ein ganz bestimmter Akt, der sich verabschiedet hat von dem Anspruch, das Symbol habe das Seiende angemessen zu repräsentieren oder abzubilden. Es soll es nur noch auf eine nützliche Weise repräsentieren, auf eine brauchbare Weise repräsentieren, nämlich bestimmten Interessen entgegenkommen, die mit dieser Repräsentation verbunden sind. Diese Interessen sind aber nicht darauf gerichtet, zu verstehen, was denn diese Geburt eigentlich bedeutet hat, sondern diese Interessen sind darauf gerichtet, mit der so gewonnenen mathematischen Repräsentation, dem mathematischen Objekt als Repräsentation dessen, worum es geht, bestimmte Operationen durchführen zu können, an denen ein Interesse besteht. Ich hatte vorhin schon das Beispiel genannt, etwa herauszubekommen, wer hat denn noch alles an dem Tag Geburtstag gehabt, wer ist älter, wer ist jünger, wann geht der Typ in Pension und solche Sachen. Ne? Wie hoch ist das Risiko für Leute, die in diesem Jahr geboren sind? Im statistischen Durchschnitt werden die so und so alt, also kann sich eine Versicherung ausrechnen, wie viel sie im Durchschnitt für diesen Menschen noch an Krankheitskosten, an Renten, an Pensionsbeiträgen aufbringen muss und so weiter. Damit beschäftigen sich dann Versicherungsmathematiker zum Beispiel, Rentenmathematiker, die brauchen solche Daten. Das ist ihr Interesse und was die Geburt bedeutet hat, für denjenigen, dessen Geburt hier in diesem Datum repräsentiert ist, interessiert die nun wirklich ganz und gar nicht. Und braucht sie ja auch nicht zu interessieren, um ihren Job zu machen. Also verstehen Sie dies nicht als Kritik, in dem Sinne, dass Formalisierung was Schlechtes sei, weil es das alles tut, was es tut, sondern nur eine bestimmte Art des Umgangs mit Zeichen, mit Repräsentationen von Ereignissen oder Objekten oder Daten, die eben bestimmte Ansprüche nicht erfüllen kann, aber auch gar nicht soll. Während wir andere Formen der symbolischen Repräsentation haben, die unter anderen Ansprüchen stehen, dann aber beispielsweise eben auch es nicht den Mathematikern erlauben, entsprechende Berechnungen anzustellen. Also mit dem Tagebuchaufzeichnungen meiner Mutter könnte ein Versicherungsmathematiker nichts anfangen. Und diese, das, was ich hier jetzt vorhin dargestellt habe, das lässt sich nun sowohl auf die Repräsentation eines einzelnen Datums oder Ereignisses beziehen. Es lässt sich aber auch dann beziehen auf die Beziehungen zwischen Daten. Also auch die Beziehung, die höchst bedeutungsvolle Beziehung von eines Kindes zu seinen Eltern. Liebt es seine Eltern? Wird es von seinen Eltern geliebt? Hat es Angst vor der Autorität des Vaters und so weiter und so fort? Und was Gegenstand ganzer Theorien und Theoriesysteme ist, wie der Psychoanalyse, in der es ja fast nur um die Eltern-Kind-Beziehung geht, als so bedeutsam werden sie angesehen für das individuelle Leben, für die individuelle Existenz. Also alles das, was damit verbunden ist, kann reduziert werden auf die schlichte formale Feststellung, ist Kind von. Und dann ist es ein anderes Objekt, mathematisches Objekt, durch das dann der Vater repräsentiert wird, ist Kind von jemandem, der an dem und dem Datum geboren ist. Also das Kind, die Person, die an dem Datum geboren ist, ist Kind von dem, der an dem Datum geboren ist. Und dann können wir natürlich noch mehr Informationen dazufügen, aber die formale Struktur bleibt die gleiche. Und auf diese Weise entsteht dann natürlich auch ein formaler Zusammenhang von Daten, Also wir haben nicht nur isolierte einzelne Daten, die irgendwie durch Formalisierung gewonnen werden aus bestimmten einzelnen betrachteten Objekten, sondern auch die Beziehungen der Objekte zueinander im wirklichen Leben werden im Vorgang der Formalisierung formalisiert. In Funktionsbeziehungen, in Abhängigkeitsbeziehungen, aber eben in formalen Abhängigkeitsbeziehungen der einzelnen Daten. Und was ich dann gewinne, ist ein formales System. Und von formalen Systemen sprechen sowohl die Mathematiker als auch die Informatiker, wenn sie eben komplexere Datenrelationen vor sich haben und die mit diesen oder innerhalb dieser Systeme möglichen Operationen zu beschreiben versuchen. Ja, ich komme dann zum dritten Abschnitt der heutigen Vorlesung, wo es darum geht, was denn jetzt eigentlich dies, was ich gerade versucht habe, ein wenig zu beleuchten, was das denn jetzt eigentlich bedeutet im wirklichen Lebenskontext. Wie sich das einbettet sozusagen in Lebensvollzüge. Und wenn ich jetzt von Lebensvollzügen spreche, will ich, da wir ja hier uns im Rahmen einer Pädagogik-Vorlesung bewegen, möchte ich das mal beziehen auf einen wirklichen Lehr-Lern-Prozess. Da kann ich zum ersten sagen, okay, ich mache mir eine symbolische Repräsentation, ich entwickle eine symbolische Repräsentation dessen, was Lehren und Lernen im Zusammenhang sind. Eine solche Repräsentation, symbolische Repräsentation, könnte etwa eine Beschreibung sein. Eine Beschreibung, wie funktioniert Lehren und Lernen. Eine solche Beschreibung kann sich vielleicht auf Erfahrungen stützen, dass ich sage, so, ich als erfahrener Lehrer kann ich dir, Neuling, Referendar, der du zu mir jetzt, in die Klasse kommst, mal ein bisschen was darüber erzählen, wie denn hier so bei uns Lehren und Lernen funktioniert. So, das sind dann symbolische Repräsentationen, von realen Lehr-Lernprozessen, an die sich dieser Lehrer erinnert und wobei er bestimmte Verallgemeinerungen vornimmt, weil er nicht jedes einzelne Ereignis beschreibt, obwohl er das vielleicht auch schon mal tut. Aber wenn er seinem Referendar erzählen will, wie denn Lehren und Lernen überhaupt so funktioniert, dann bezieht er sich zwar auf die besonderen Umstände dieser Klasse, aber er geht nicht auf jeden Einzelfall ein. Also er verallgemeinert schon, ohne vielleicht den Anspruch zu erheben, obwohl manche Lehrer auch das sicherlich tun. Damit würde generell über Lehr- und Lernprozesse insgesamt, nicht nur bei ihm in der Klasse, sondern überhaupt gesprochen. Man kann auch sagen, das, was er erzählt, ist im gewissen Sinne ein Modell. Ein Modell des Lehrens und Lernens. Nicht in dem Sinne, dass es modellhaft ist als im Verständnis des Vorbildes, so soll es sein, sondern im Sinne eben des Abbildes. Gibt ein Bild vom Lehren und Lernen und von den Wechselwirkungen zwischen Lehren und Lernen in seiner Klasse. Und dieses Bild, das er gibt, soll ein Abbild sein dessen, was tatsächlich stattfindet. Und dann erzählt er vielleicht über viele Probleme auch und Schwierigkeiten, die immer wieder auftauchen und die das Lehren und Lernen immer wieder schwierig machen. Wenn das jetzt eine höhere theoretische Reflexionsstufe erreicht, kann man ab irgendwann mal vielleicht sagen, er hat sowas wie eine Theorie von vom Lehren und Lernen und von dem Zusammenhang von Lehren und Lernen. Oder er hat ein Modell davon entwickelt. Das wäre also ein theoretisches Modell, meine ich jetzt, ein theoretisches Modell, das vielleicht sogar dann mit anderen theoretischen Modellen schon verglichen worden ist, weil der Lehrer liest ja auch und hat eine Ausbildung hinter sich, aufgrund deren er eben auch mit theoretischen Konzepten von Lehren und Lernen konfrontiert worden ist und setzt das in Beziehung zu seinen eigenen Erfahrungen. Und aus all dem entsteht dann so seine eigene Theorie auch in Auseinandersetzung eben mit anderen Theorien. Und das ist eigentlich das, was wir in der Wissenschaft eben dann systematisch betreiben, was nicht nur zufällig ist, sondern systematisch betreiben, dass eben Modelle entwickelt werden vom Lehren und Lernen, die dann auch zueinander in Beziehung gesetzt werden, im Hinblick darauf immer, bilden sie wirklich angemessen ab, was tatsächlich Lehren und Lernen ist. Also wir sind noch bei einem Verständnis von Modellbildung, von Theoriebildung, theoretischer Modellbildung, das als Abbildung gedacht ist. Und dann wird man vielleicht feststellen, okay, für viele Lehr-Lernprozesse mag das zwar zutreffen, aber, und dann kommen Fälle, in denen dieses vielleicht nicht zutrifft, sodass also der Allgemeingültigkeitsanspruch in Frage steht und dann versucht man, ein Modell zu finden, das vielleicht auch diese abweichenden Lehr-Lernprozesse noch mit abzubilden in der Lage ist. Meistens werden die Modelle dann immer abstrakter, damit sie allgemeingültiger werden, also mehr reale Prozesse tatsächlich abzubilden in der Lage sind. Jetzt können wir einen Schritt weitergehen und sagen, gut, der Lehrer hat nicht nur eine Vorstellung davon, wie es tatsächlich läuft, sondern er hat auch eine Vorstellung davon, wie es denn laufen sollte. Und zwischen dem, wie es wirklich läuft und dem, wie es laufen sollte, gibt es in der Regel ganz erhebliche Differenzen, wie jeder Lehrer, jede Lehrerin weiß. Wenn wir davon sprechen, wie es denn laufen sollte, können wir auch uns auch dies sozusagen oder auch davon ein Bild machen. Aber dieses Bild hat eine andere Funktion jetzt. Es ist nicht mehr ein Abbild, es soll nicht lediglich beschreiben, wie es ist, sondern es ist jetzt ein Vorbild. Also in dem Bild soll vorgebildet werden, wie es denn sein sollte, wenn der Unterricht denn gelingen würde, was er leider so gut wie nie tut. Aber wenn er gelingen würde, dann müsste es so und so sein, müsste es so und so aussehen. Das heißt, auch hier wird ein Modell entwickelt, aber jetzt heißt Modell nicht mehr Abbildung, sondern jetzt heißt es sozusagen ein Idealbild, das vorgebildet wird und dem dann die Realität sozusagen entsprechen soll. Das heißt, das Verhältnis von Objekt und symbolischer Repräsentation kehrt sich jetzt um. Wir hatten das früher schon mal im Kontext des genetischen Codes und der Vorstellung von Information als Instruktion. Wir können das Modell als Instruktion jetzt verstehen für die Wirklichkeit. Das heißt, der Lehrer hat im Kopf eine Vorstellung davon, wie Unterricht stattfinden sollte, und er orientiert sein Handeln so aus, dass er versucht, dieses Vorbild, das er im Kopf hat, in der Realität sozusagen nachzubilden. Die Realität wird jetzt sozusagen zum Abbild des Vorbildes, nämlich des Modells. In technisch-konstruktiven Disziplinen ist das selbstverständlich, dass es so rumläuft, weil es da in den seltensten Fällen darum geht, etwas lediglich abzubilden, sondern deswegen heißen sie auch technisch-konstruktive Disziplinen, sondern darum geht, etwas Neues zu entwerfen, zu konstruieren, ein neues Automodell beispielsweise, neuen Motortypen zu entwickeln und zu entwerfen. Und es ist klar, das ist nicht als Modell, ist es nicht das Abbild von etwas, was es schon gibt, dann ist das Vorbild für etwas, was jetzt danach dann nach diesem Modell tatsächlich entwickelt, also in der Realität entwickelt werden soll. Also dieses Vorbildungsverhältnis ist es uns eigentlich auch sehr geläufig. Und wenn wir von Modellieren sprechen, dann sind in der Regel abwechselnd beide Bedeutungsvarianten im Spiel. Mal gebrauchen wir den Begriff des Modellierens im Sinne des Abbildens und mal gebrauchen wir ihn im Sinne des Vorbildens. Wenn wir von Modellstehen sprechen, dann ist das eher die Abbildungsfunktion. Da steht einer und wir versuchen ihn, also wer Modell steht, der wird dann abgemalt sozusagen, ne? Also er steht da, damit ich ein Modell davon entwickeln kann. Aber ich kann ihn natürlich auch als Modell wiederum verstehen für einen bestimmten Typ, als Idealbild, das ich dann in meiner Zeichnung versuche zu erfassen. Und dann haben wir auch die Vorbildungsfunktion damit drin. Ja, und ich denke, in der pädagogischen Praxis ist es so, dass wir auf der einen Seite natürlich verstehen müssen, was da eigentlich passiert, wenn Unterricht abläuft, wie Lehren und Lernen einfach tatsächlich miteinander zusammenhängen. Wir müssen also unsere Erfahrungen reflektieren, die wir machen. Und auf der anderen Seite entwickeln wir eben auch Vorstellungen, wie es anders sein soll, als es ist. Wir befinden uns nicht einfach damit ab, dass es so ist, wie es ist, und damit, dass wir verstehen, warum es so ist, wie es ist, und dann vielleicht sagen, tja, so ist das Leben, das Lernen. Leider funktioniert es nicht. Sondern dann überlegen wir uns, wie könnte es denn anders werden und besser werden, und entwickeln Vorstellungen, Modelle für besseres Lernen. Und so sprechen wir dann von didaktischen Modellen. Und Sie werden übrigens feststellen, dass, wenn Sie sich mit didaktischen Modellen beschäftigen, dass Sie auch beides vorfinden. Also sowohl didaktische Modelle, die den Anspruch erheben, zu beschreiben, wie Lernen geht, als auch didaktische Modelle, die den Anspruch erheben, vorzugeben, wie Lernen funktionieren sollte. Und wenn diese Theorien aufeinanderstoßen und miteinander kommunizieren oder eben sich auseinandersetzen, dann stellt man oft fest, dass sie genau diese Differenz sozusagen nicht in den Blick nehmen, dass sie was ganz anderes verstehen unter Modell und sich dann sozusagen missverständlich aufeinander beziehen. Und dann machen die eher im konstruktiven Sinne modellierenden Konzepte, den abbildenden Konzepten, den Vorwurf möglicherweise, dass sie lediglich die schlechte Wirklichkeit reproduzieren, statt zu versuchen, eben Konzepte zu entwickeln, die über diese schlechte Wirklichkeit hinausgehen, sie überwinden hin zu einer besseren Wirklichkeit. Ja, also beides haben wir eigentlich in der alltäglichen pädagogischen Praxis präsent, sowohl die Modellbildung, die zu verstehen ist als Abbildung, verstehen, begreifen, transparent machen, wie es tatsächlich läuft, als auch die andere, der Modellierung als Konstruktion von Konzept, Umsetzung von Konzepten für den realen Lehr-Lern-Prozess, also das vorbildende Verständnis von Modellierung. Wenn wir dies zunächst mal so auf die normale Situation eines Lehrers, einer Lehrerin beziehen, dann sind dies Vorgänge, sowohl die abbildende Modellbildung als auch die vorbildende Modellierung, die sozusagen gedanklich vorgehen. Auch wenn das vielleicht irgendwo auch notiert wird und so weiter, aber im Wesentlichen sind das gedankliche Prozesse. Ich denke drüber nach, wie ist das denn heute gelaufen? Versuche mir das nochmal zu rekapitulieren, für mich nochmal festzuhalten, und dann überlege ich so, und morgen mache ich es jetzt so, damit es so, wie es heute war, morgen nicht wieder ist. Vielleicht war es auch gut, wie es gelaufen ist, dann sage ich, okay, so wie es heute gelaufen ist, so möchte ich es gerne auch in Zukunft haben, und das in dem Falle wäre dann, wenn ich verstehe, aha, so funktioniert es also, wenn es richtig gut läuft, dass ich dann versuche, dies wiederum zu realisieren am nächsten Tag. Aber wie gesagt, es sind gedankliche Vorgänge und subjektive Operationen. Jetzt kann ich dies aber eben auch technisieren. Ich kann diesen Zusammenhang von Abbildung und Vorbildung, von Modellbildung im Sinne des Erfassens, wie es tatsächlich funktioniert, und Modellierung im Sinne des Vorbildens durch technische Kopplung versuchen zu realisieren. Eine solche technische Kopplung hätten wir beispielsweise dann, wenn wir etwa ein Lernprogramm entwickeln, also ein informationstechnisches System entwickeln, das in der Lage ist, Lehr-Lernprozesse zu steuern, sodass ich einen Schüler, eine Schülerin etwa vor einen Computer setze und sie eben mit einem solchen System arbeiten lasse. Da hätten wir, weil in diesem System nun eine bestimmte Vorstellung vom Lernen repräsentiert ist, das Modell, von dem ich eben gesprochen habe, hier jetzt also eines ist, das als Computerprogramm realisiert ist, können wir sagen, als die symbolische Repräsentation des realen Lernprozesses im Computerprogramm geschieht eben durch diesen doppelten Akt der Formalisierung und dann Codierung, den wir uns am Anfang heute angeguckt haben. Dann haben wir vom Lehr-Lern-Vorgang eine informatische Repräsentation, die im Computer abläuft. Und den Lernenden kann ich nun eben sozusagen koppeln mit diesem Modell. Und seinen realen Lehr-Lern-Prozess kann ich eben jetzt mit diesem Modell, mit der Maschine, auf der dieses Modell vom Lehren und Lernen läuft, implementiert ist, verbinden. Und dann habe ich zwei wesentliche Prozesse, die mit Steuerung, mit technischer Steuerung verbunden sind oder Regelung, mit technischer Regelung verbunden sind, nämlich den Prozess der Steuerung und den Prozess der Kontrolle. Was meint das? Wenn ich also jetzt einen Lernenden an den Computer setze und da läuft ein Lernprogramm drauf, dann macht das System bestimmte Vorgaben und wartet darauf, dass der Lernende daraufhin bestimmte Operationen vollzieht, deren Typ, sage ich jetzt mal umgangssprachlich, natürlich vorher festgelegt ist. Also zum Beispiel eine Tastatureingabe soll gemacht werden, kann aber auch eine Mausbewegung sein und theoretisch können wir uns natürlich auch andere Operationen noch vorstellen, aber im Moment, denke ich mal, sind es in der Regel entweder Mausbewegungen oder Tastatureingaben. Und diese Tastatureingaben werden interpretiert im Hinblick darauf, dass sie Tastatureingaben sind, die einer bestimmten Handlungsaufforderung, die vom System ausgegangen ist, folgt. Sie wird also interpretiert als durch diese Handlungsaufforderung ausgelöst. Und sie wird interpretiert als eine auf diese Handlungsaufforderung bezogene Reaktion. Und sie muss so interpretiert, sie kann nicht anders als so interpretiert werden, weil sonst könnte die Maschine damit nichts anfangen, mit dem, was der andere macht. Sie kann es nicht offen lassen, wie er darauf reagiert. Also wenn er zum Beispiel gar nicht reagiert, wenn ich einen Schüler vor mir habe, dem ich eine Frage stelle und er reagiert nicht, dann ist das für mich doch eine Antwort auf das, was ich tue, weil ich in der Lage bin, zu interpretieren, was es wohl bedeuten könnte, dass er in dieser Situation nicht reagiert. Ich könnte zum Beispiel feststellen, dass er gerade die Ohren vollgestopft hat, weil er da irgendwelche Knöpfchen drin hat und sich im Unterricht gerade lieber ein bisschen Musik anhört. So. Kein Wunder, dass er nicht reagiert. Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Ich gehe zu ihm hin und ziehe ihm die Dinger raus, weil ich das zu interpretieren vermag im Kontext. Aber dazu muss ich natürlich den Kontext auch erfassen. Wenn jetzt beispielsweise ein Computer eine Frage stellt, sagen wir mal, sie würde nicht als Bildschirmtext erscheinen, sondern sie würde durch die Lautsprecher als gesprochene Aufforderung erfolgen. Und wenn dann keine Antwort kommt, kann das System das in der Regel nicht interpretieren. Warum keine Antwort kommt? Weil es nicht sieht, wie der Kontext ist und nicht verstehen kann und deswegen nicht interpretieren kann, worauf das zurückzuführen ist. Könnte ja auch noch was anderes sein. Ich kenne nun diesen Schüler, der hat keine Knöpfe im Ohr und trotzdem verhält er sich, als ob er Knöpfe im Ohr hätte. Ich kenne ihn vielleicht als jemanden, der im Moment gerade unter hohen Belastungen steht. Zu Hause ist eine Menge passiert und ich kann mir vorstellen, der ist einfach mit seinen Gedanken im Moment völlig woanders. Der kann gar nicht am Unterricht teilnehmen, weil etwas ihn so beschäftigt, dass er nicht aufnahmefähig ist für das, was da läuft. Oder ich weiß von ihm, kenn ihn so, dass ich es interpretieren kann, der will mich jetzt auflaufen lassen. Der hat noch ein mit mir eine Rechnung offen sozusagen. Und genau jetzt ist die Situation, wo er mich auflaufen lässt und sozusagen sich an mir im gewissen Sinne rächt und so weiter und so fort. Wir können uns ganz, ganz viele mögliche Interpretationen vorstellen, die ganz viel damit zu tun haben, ich sehr genau wissen muss, was da alles eigentlich im Felde sozusagen sich bewegt. Alles das kann selbstverständlich eine Maschine nicht. Sie muss das reduzieren. Oder sie kann nur mit den Daten operieren, mit dem Datenschatten operieren, der eben ihr zur Verfügung steht vom Lernenden, und da kommen alles solche Dinge gar nicht vor und können auch gar nicht darin vorkommen. Deswegen kann die Maschine also nur immer davon ausgehen, dass das, was sie tut, in gewissem Sinne eine von ihr interpretierbare, das heißt nach bestimmten Interpretationsregeln auslegbare Antwort auf ihre Aufforderung ist. Und indem sie dies so unterstellt, unterstellt sie eine Kopplung zwischen dem Verhalten des Lernenden und ihrem eigenen Verhalten. Und zwar eine Kopplung, die sich eben interpretieren lässt. Wenn keine Antwort ist, wird es beispielsweise interpretiert als er braucht um eine Antwort geben zu können, vielleicht zusätzliche Informationen. Er kann die Frage nicht beantworten. Also beantwortet es auch nicht falsch oder so, sondern beantwortet nicht heißt, kann nicht beantworten. Und kann nicht beantworten löst sozusagen auf Seiten des Systems jetzt etwas aus, nämlich, und dafür gibt es dann eine Regel, dann, wenn keine Reaktion kommt, dann müssen zusätzliche Informationen gegeben werden, muss sozusagen weiter ausgeholt werden, damit er dann beim nächsten Mal eine Antwort gibt. Die kann dann falsch sein, dann muss interpretiert werden, warum sie falsch ist oder was benötigt wird, damit sie beim nächsten Mal nicht falsch ist. Und dann gibt es Regeln, dass nach, wenn eine bestimmte Antwort gegeben wird, dann ist das ein Fehler dieses oder jenes Typs. Nennt man dann Fehleranalyse oder Antwortanalyse. Und da gibt es dann wieder Regeln. Wenn es ein Fehler des Typs ist, dann braucht er die und die zusätzliche Information oder Hilfestellung. Wenn es ein Fehler des Typs ist, braucht er diese und jene andere Hilfestellung. Auf jeden Fall wird also eine solche technische Kopplung unterstellt zwischen Lernverhalten und Verhalten des Systems. Und das hat immer das Moment der Kontrolle. Das heißt, die Eingaben des Lernenden oder auch die Nicht-Eingaben werden aufgenommen, vom System abgefragt. Und das System hat Regeln, wie es eben auf die Art und Weise, wie die Inputs seitens des Lernenden kommen, zu reagieren hat. Das heißt, es setzt dies wiederum um in bestimmte Informationen, zusätzliche Hilfeleistungen, Aufforderungen, Aufgabenstellungen, Beispiele oder was auch immer. Das heißt, auf der Grundlage dessen, was bei der Kontrolle des Verhaltens des Lernenden erfasst wird, wird dann die Steuerung modifiziert. Das heißt, was wir hier haben, ist eine einfachere Fassung dessen, was in der vorletzten Vorlesung als Regelkreis dargestellt worden ist. Also die Verbindung von Abbildung, es wird nämlich das reale Lernverhalten kontrolliert und erfasst. Insofern gibt es eine Modellierung des Lernerverhaltens, eine in Daten gefasstes Modell vom Lernerverhalten als Abbild. So verhält er sich. Dies wird verglichen mit einem im anderen Sinne modellhaften Lernerverhalten, nämlich wie es sein sollte. Und um dieses modellhafte Lernerverhalten zu erzeugen, werden dann eben bestimmte Operationen des Systems generiert, die dafür sorgen sollen, dass bei der nächsten Kontrolle der Lernende näher dran ist. Also das Abbildmodell näher dran ist am Vorbildmodell. Und wenn sie zur Deckung gekommen sind, also wenn Istwert und Normwert übereinstimmen, dann hat das System erfolgreich gelehrt und der Lernende erfolgreich gelernt. Das ist jetzt ein technisches Modell vom Lehren und Lernen, das also etwa der Entwicklung von intelligenten tutoriellen Systemen, Das wären so die modernsten Varianten des programmierten Lernens, so als Struktur zugrunde liegt. Das ist die Grundstruktur von solchen Systemen, Kontrolle und Steuerung. Das kann sehr fein erfolgen, sehr differenziert erfolgen, es kann sehr grob erfolgen, aber die Grundstruktur ist davon nicht berührt, wie fein oder grob das tatsächlich erfasst wird in der Kontrolle und wie fein dann auch die Differenzierungen in der Steuerung erfolgen können. Die Fortschritte beziehen sich insbesondere darauf, dass es wesentlich differenziertere Lernermodelle gibt, dass aufgrund der gesteigerten Rechenleistung wesentlich differenziertere Strategien entwickelt werden können in Reaktion auf das Lernerverhalten. Aber die Grundstruktur ist eine ganz, ganz einfache, sehr, sehr primitive, wie sie schon in den 50er Jahren im Konzept des programmierten Lernens entwickelt worden ist. Jetzt können wir uns natürlich vorstellen, und wir sollten es uns auch vorstellen, dass das, was ich hier jetzt als, wenn man so will, geschlossenes Lehr-Lern-System, das technisch geregelt wird, dargestellt habe, dass dies eingebettet wird in umfassendere oder umgreifendere Lernzusammenhänge. Das heißt, ich setze nicht einfach den Schüler nur an den Computer und fertig und dann haben die, machen die beiden das sozusagen miteinander aus. Brauchte ich auch keine Lehrer mehr, vielleicht Lehrer noch als Sozialarbeiter oder sowas für die Bereiche, in denen was anderes stattfinden soll als Lernen oder als diese Form des Lernens, die dann von der Maschine übernommen wird, sondern ich könnte mir ja vorstellen auch, dass ich Lernprogramme mal einsetze, punktuell einsetze oder dass ich auch was anderes als Lernprogramme, nämlich Lernumgebungen einsetze, in denen gar nicht diese technische Kopplung von Lehren und Lernen überhaupt vorgesehen wird, sondern wo die Lernsysteme, die ich einsetze, die Unterstützungssysteme, die technischen Unterstützungssysteme eine andere Funktion haben. Auch da müssen wir natürlich zunächst mal in dem Sinne modellieren, dass wenn wir etwa Lernumgebungen versuchen zu entwickeln, technische Lernumgebungen zu entwickeln, also Lernplattformen etwa, eine Vorstellung davon haben müssen, wie Lernen überhaupt funktioniert. Also wenn ich an unser eigenes Beispiel denke, wir haben ja diese vorlesungsbegleitende Online-Plattform hier zu dieser Vorlesung. Wir haben so etwas wie das interaktive Skript dazu entwickelt. Wir haben, wenn man am Tutorium teilnimmt, am Online-Tutorium teilnimmt, eine bestimmte Struktur von Gruppenarbeit, computerunterstützter Gruppenarbeit dort entwickelt und vorgesehen. Hinter all dem stehen Überlegungen, wie denn in einer Universität gelernt wird, gelehrt und gelernt wird und wo man da vielleicht mit technischer Unterstützung etwas verbessern kann. Aber da muss man erstmal darüber nachdenken, wie läuft das denn eigentlich so an der Universität? Also ein Modell davon haben, Modellvorstellung davon haben, im Sinne des Abbilds. Dann gibt es ja eben Vorstellungen davon, wo es nicht gut läuft und wo man vielleicht etwas verbessern kann. Und insofern gibt es natürlich auch Modellvorstellungen vom besseren Studium, von der besseren Lehre, die eine Rolle spielen bei der Entwicklung von solchen Systemen. Dann entwickelt man also sowas, setzt das um. Da finden eine Menge Formalisierungsprozesse notwendigerweise statt, bis man dann schließlich so ein System hat, das ja letztlich nur aus der Aneinanderreihung von formalen Operationen besteht. Wenn man ganz in die Tiefe sozusagen des Systems einsteigen würde. Aber dies Ganze wird eingebettet in eben lebendige Lehr-Lernprozesse. Also Sie studieren nicht nur dann am Computer und mit dem Computer, sondern Sie beschäftigen sich noch auf alle möglichen anderen Weisen mit dem Lernmaterial, mit dem Lernstoff. Und das bedeutet sowohl für uns als Lehrende als auch für Sie als Studierende, dass sie die Nutzung dieser technischen Systeme integrieren müssen. Integrieren müssen in ihr insgesamt lebensweltlich organisiertes Studieren. Wenn ich sage lebensweltlich organisiertes Studieren, dann heißt das so viel eben wie, sie führen ein Leben. Hoffe ich, nehme ich an. Sie führen ein Leben jenseits des Studiums. So. Und das Studium und das, was im Studium notwendig ist, wird irgendwie in dieses Leben integriert. Das hat einen bestimmten Stellenwert in der persönlichen Lebensgeschichte. Das ist eine Übergangsphase, beispielsweise zwischen Schule und Beruf. Oder es begleitet schon meine berufliche Tätigkeit und soll mir helfen, da irgendwie weiterzukommen. Oder eine bestimmte andere Orientierung einzunehmen. Es bedeutet für Sie vielleicht die Chance, etwas zu lernen, von dem Sie hoffen, dass es sich für Sie später mal auszahlt. Sie leben in bestimmten Kontexten, Sie haben einen Freund, vielleicht sind Sie verheiratet, Sie haben vielleicht Kinder. Auch davon wird das Leben bestimmt und das Studium muss irgendwie da seinen Ort darin finden und darin integriert werden. Das gelingt Ihnen mehr oder weniger gut. Ich setze mal voraus, dass es Ihnen gut genug gelingt, sodass Sie Studium und sonstiges Leben miteinander vereinbaren können. Jetzt kommen aber eben auch noch solche Anforderungen auf dieser technischen Ebene. Das heißt also zu dem, was man so schon alles kennt. Ich gehe in die Vorlesung, gehe in ein Seminar, mach das. Kommt jetzt dazu, eine Menge davon läuft jetzt online. Ich muss mich anmelden online. Ich muss gucken, was es überhaupt für ein Angebot gibt. Das finde ich nur noch im Internet. Es gibt keine gedruckten Vorlesungsverzeichnisse mehr, jedenfalls keine zuverlässigen. Zuverlässig ist nur noch, was online steht, mit Fragezeichen auch versehen, aber zuverlässiger als das Gedruckte. Also reinkommen in Veranstaltungen, in viele Veranstaltungen komme ich überhaupt nur noch, wenn ich mich online anmelde. Dann habe ich das Problem, bestimmte Termine sind unvereinbar. Ich muss da was machen, aber gleichzeitig muss ich da was machen. Auf eins von beiden muss ich verzichten. Und dann kommt es mir doch sehr entgegen, wenn es da eine Möglichkeit gibt, an einer Vorlesung teilzunehmen ohne zeitliche Bindung. Das ist dann eine Online-Vorlesung, an der kann ich zu jeder Tage- und Nachtzeit teilnehmen. Prima. Die meisten von denen, die an dieser Veranstaltung hier teilnehmen, machen es genau deswegen, dass sie eine größere Flexibilität haben. Das sind die jetzt nicht hier sind, sondern nur da sind. Aber was jetzt von Ihnen gefordert ist, ist eben das, was es bedeutet, online zu studieren. Also da mit ziemlich abstrakten Symbolen operieren zu müssen. Ich sehe die Personen nicht mehr. Vielleicht habe ich irgendwo noch mal ein Bildchen, aber auch das ist eher zweifelhaft. Habe vielleicht noch nicht mal mehr Namen. Dass ich also auf so einer sehr abstrakten Ebene und ohne, dass mich jemand noch von außen richtig kontrolliert, eben jetzt mein Studium bewältigen muss. Das ist eine etwas andere Art von Anforderung, die damit verbunden ist. Und ich muss es eben hinkriegen, die entsprechende Selbstdisziplin aufzubringen, dass ich, obwohl ich nicht mehr den festen Termin habe, wo eine Anwesenheitsliste rumgeht, die mich schon entsprechend nötigt, immer dahin zu kommen, jetzt also regelmäßig mich mit den Sachen beschäftige, obwohl keiner mir auf die Füße tritt, es zu tun. Ich muss mir selber auf die Füße treten. Ich muss damit klarkommen, dass ich niemanden gegenüber habe, mit dem ich direkt kommunizieren kann, dem ich direkt mal schnell eben eine Frage stellen kann und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite habe ich neue Möglichkeiten, die vielleicht attraktiv sind, also während ich in einer realen Situation hier mir jetzt beispielsweise 1,5 Stunden am Streifen zuhören muss, kann ich das, wenn ich zu Hause mir die Recordings angucke, kann ich das in entsprechenden Happen machen, die mir vielleicht mehr entsprechen, meine Aufnahmekapazität mehr entsprechen, kann das zu Tageszeiten machen, wo sonst nichts los ist, wo ich meine Ruhe habe, weil die Kinder sind im Bett und der Mann gibt auch Ruhe oder wie auch immer und will nichts. Ja, also alles das bedeutet jedenfalls eine Veränderung des Lebens insgesamt. Eine Veränderung und diese Veränderung zu bewältigen ist immer eine Leistung. Und zwar nicht nur die Leistung, die Lernleistung, die, sagen wir mal, auf die Inhalte bezogen ist, sondern eine Lernleistung, die einfach darin besteht, dass ich die Nutzung von solchen technischen Systemen integrieren muss in meinen Tagesablauf, mich auf entsprechende Formalisierungen einlassen können muss, was schon mal nicht ganz ohne oft ist, aber eben auch andere Anforderungen, die auf der Ebene von Selbstdisziplin und so weiter liegen, realisieren muss. Und bei uns auf Seiten der Lehrenden ist das auch nicht anders. Auch wir müssen eine Menge von dem, was wir vorher auf eine bestimmte Weise gemacht haben, jetzt anders machen. Also ich muss auch eine andere Art von Disziplin aufweisen. Ich muss rechtzeitig zum Beispiel immer das Skript fertig haben, damit es rechtzeitig im Netz steht, weil die formalisierte Struktur auch eine ganz bestimmte Taktung verlangt, die genau eingehalten werden muss, weil von der Taktung hängt dann wiederum die Taktung ab, die den Studierenden für die Bearbeitung der Aufgaben gegeben werden und so weiter. Und das ist alles formalisiert, eingegeben und kann nur durchbrochen werden, wenn das System geändert wird. Das heißt, da müsste jemand umprogrammieren, um das zu ändern, was relativ aufwendig ist. Also man ist in ein engeres, formales Korsett eingebunden. Man ist weniger flexibel, weniger spontan, wesentlich strukturierter läuft alles ab. Auf der anderen Seite erwirbt man sich dadurch eine ganze Menge neue Möglichkeiten und Vorteile, die halt diesen Preis kosten. Aber, um es nochmal zusammenzufassen, man muss etwas dafür leisten, was über die normale Leistung für Sie im Studium oder für mich in der Lehre hinausgeht. Nämlich was eine Veränderungsleistung ist. Eine Veränderungsleistung durch Integration von formalen Systemen in einen lebensweltlichen Zusammenhang. Und ich glaube, das ist etwas, was oft unterschätzt wird. Die Schwierigkeit, die damit verbunden wird, die wird, glaube ich, oft unterschätzt. Dann kommt es also, für das System ist doch toll und was es alles an Möglichkeiten bietet. Und jetzt kommt es nur noch darauf an, für den Anwender diese Möglichkeiten halt irgendwie abzurufen. Aber es geht eben nicht nur um das Abrufen von funktionalen Möglichkeiten, die Systeme bereitstellen, sondern es geht immer darum, diese andere, nämlich formalere Struktur zu integrieren. Und das kann man nicht einfach nur abrufen, sondern dazu sind kreative Prozesse notwendig, Umgestaltungsprozesse. Und deswegen ist Entwicklung und Anwendung, Entwicklung auf Seiten der Lehrenden, Anwendung natürlich dann nachher auch und Anwendung auf Seiten der Studierenden, etwas, was Gestaltungsfähigkeiten verlangt. Gestaltung der eigenen Studienwirklichkeit beziehungsweise Gestaltung der universitären Lehrwirklichkeit oder wenn Sie sich jetzt an Ihre künftige berufliche Tätigkeit, wenn Sie an Ihre künftige berufliche Tätigkeit denken und es da darum geht, formale Systeme einzusetzen oder technische Systeme einzusetzen, ist das eben eine Anforderung, die Sie später in Ihrem Beruf zu bewältigen haben werden, Ihre berufliche Praxis so auszugestalten, dass die neuen Möglichkeiten und Chancen technischer Systeme oder formaler Systeme von Ihnen tatsächlich genutzt werden können und eben dann nicht nur von Ihnen, sondern auch von denen, an die Sie sich mit Ihren pädagogischen Tätigkeiten wenden. Okay, ich danke Ihnen.